Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Wurden ja die Wiener Symphoniker gegründet, um dem breiten Publikum erschwingliche Konzerte, also preislich erschwingliche Konzerte auf sehr hohem Niveau, die romantische klassische Musik näher zu bringen. Und dieser Grundgedanke, dass wir nah am Publikum sind, nah an der Bevölkerung, den tragen wir eben seit 125 Jahren mit uns und das ist auch das, was unser Ziel ist.
Und jetzt fast alle letzte Engagements waren Frauen. Wir schauen nicht, dass wir eine Frauenquote erreichen. Wir schauen, dass wir einen Mensch aufnehmen, der einfach zu uns passen wird und gerade ergibt sich das auch.
Gast dieser Ausgabe der Zeitgespräche im Wiener Konzerthaus im Studio C sind zwei großartige Musiker der Wiener Symphoniker. Ich darf begrüßen heute Iona Apostolakos, sie ist Geigerin, sie ist seit 2008 bei den Symphonikern und sie ist als Betriebsrätin des Orchesters engagiert. Und ihr ist auch zu verdanken, dass der Frauenanteil in der Zwischenzeit bei etwa 50% liegt. Weiters begrüße ich Thomas Schindl, den Orchestervorstand und ebenfalls Betriebsrat der Wiener Symphoniker. Er ist am Schlagzeug und Dozent an der Kunstuni Graz sowie am Shanghai Conservatorium of Music in Bregenz und an weiteren Institutionen. Seine formale Funktion ist der erste Schlagzeuger und stellvertretende Pauker bei den Wiener Symphonikern. Wir sind hier im Konzerthaus, zwei großartige Musiker, Musikerinnen und Musiker heute bei uns, Musiker der Wiener Symphoniker. Konzerthaus ja auch ein Ort, wo die Wiener Symphoniker auch zu Hause sind oder sehr stark zu Hause sind, auch in der Nähe beheimatet sind. Begrüße sehr herzlich die Iona Apostolakos, sie ist Geigerin. Du wirst dich dann sicher ein bisschen vorstellen mit einer ganz speziellen Geige, die du heute für uns mitgebracht hast. Und Thomas Schindl, er ist der Orchestervorstand der Wiener Symphoniker. Beide sind auch ganz strenge Betriebsrätin und Betriebsrat und vertreten die Wiener Symphoniker nach außen. Eine junge Frau in seinem traditionsreichen Orchester, heuer 125 Jahre alt. Wie geht's dir da?
Ja, ich habe mich gut integriert, vermutlich, ja. Sonst wäre ich jetzt nicht da.
Du hast einen griechisch-französischen Hintergrund?
Genau, bin halb Griechin, halb Französin, in Griechenland geboren und in Paris groß geworden. Und 2002 bin ich nach Wien ausgewandert fürs Studium, also Geige an der MUG war ich. Und 2008 ein Probespiel bei den Wiener Symphoniker gemacht und das Probespiel mit einer anderen Kollegin, es waren damals zwei Stellen offen, dann gewonnen, genau. Und dann, ich glaube, circa 2011 bin ich eingestiegen in Betriebsrat, da war Thomas eh schon dabei, bin einfach dazu gekommen und seitdem sind wir immer noch dabei.
Ja. Genau. Du bist Geigerin?
Geigerin, ja.
Und hast eine spezielle Geige heute mitgenommen, die auch eine Botschaft nach außen
vermittelt. Genau. Also das ist, ich habe immer noch zu Hause eine italienische Geige von 1881, aber für verschiedene Gründe, man entwickelt sich ja auch im Orchester weiter und ich habe was Neues gesucht. Und habe eine Geigenbauerin in Wien kennengelernt, Bärbel Bellinghausen. Und wir haben sehr lang darüber diskutiert, was ich mir so wünschen würde. Und sie hat die Geige gebaut und sie hat ihre ersten Töne Ende September gespielt. Also ich habe sie gespielt, da war sie schon lackiert zu. Mhm. Sie hat seitlich die Menschenrechte, das war keine Bestellung von mir, sondern so ein Input von der Geigenbauerin und letztendlich finde ich das sehr cool.
Das heißt, da ist so ein Text
genau, der Menschenrechtserklärung. Genau. Und die Geige, also warum ich Geige wechseln wollte, war, dass ich was ein bisschen Kleineres gesucht habe, weil wenn man Dienst oft lang spielt und man älter wird, und die Bedürfnisse, aber der Körper, dann, also das ist so eine Anpassung. Ich liebe diese Geige, sie klingt, ich finde, wir passen sehr gut zusammen und freue mich immer, drauf zu spielen.
Jetzt seid ihr beide ja nicht nur großartige Musiker, sondern vertretet auch das Orchester, das Wiener Symphoniker, das Orchester der Stadt Wien. Thomas Schindl, du bist eine Institution im Orchester, Betriebsratschef, Orchestervorstand. Du bist für den Laien gesagt an der Trommel, an der Pauke, sogar an der Triangel, glaube ich, du warst der erste Musiker, der in Hamburg einen großen Applaus an der Triangel bekommen hat, wie mir berichtet wurde. Wie ist deine Rolle bei den Wiener Symphonikern und was liegt dir da ganz besonders am Herzen?
Naja, ich würde sagen, ich bin ja im Waldviertel geboren und da gibt es den Spruch, ein Waldviertler, drei Leute. Und ich glaube, das passt ganz gut. Weil ich quasi die Arbeit für drei verschiedene oder drei Personen mache. Ich bin Orchestervorstand mit der Johanna schon lange Jahre im Betriebsrat und jetzt auch Betriebsratsvorsitzender. Und wir sind auch im Aufsichtsrat tätig. Also wir begleiten eigentlich alle Geschicke und Entscheidungen des Orchesters von Musikerseite, von Mitarbeiterseite. Und das, was du angesprochen hast, auf der Triangel eben in der Elbphilharmonie, das war ein bisschen auch vorbereitet, weil es hat vor dem Konzert natürlich, oder es hat vor dem Konzert ein Interview gegeben, auch mit mir, und eine Konzerteinführung. Und da wurde ich auch gefragt, wie man denn merkt, dass ein Triangelspieler gut gespielt hat. Und ich habe da geantwortet, naja, wenn der Dirigent einem zum Schluss aufstehen lässt, dann weiß auch das Publikum, dass der Triangelspieler gut gespielt hat. Und ich habe ein bisschen dann gezittert, weil in den Konzerten davor hat unser damaliger Chefdirigent Philipp Jordan und mich auch aufstehen lassen. Und ich habe dann ein bisschen gezittert, weil ich habe nicht mit ihm gesprochen in der Pause. Das habe ich vergessen. Und dann ist eben der Applaus zum Schluss gekommen und er hat mich zum Glück aufstehen lassen. Weil wenn er mich nicht aufstehen hätte lassen, dann wäre das ein bisschen unangenehm gewesen. Aber er hat mich aufstehen lassen und es war ein tosender Applaus.
Was war das für ein Stück?
Das war Dvorak, Symphonie aus der Neuen Welt.
Ja.
Und das, was ich noch dazu sagen möchte, es war wirklich toll, dass auch unser Bürgermeister, Michael Ludwig, uns begleitet hat zu diesem Konzert.
Der war der Erste, der mir das erzählt hat mit der Triangel.
Der war der Erste, genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch unser erstes Konzert in der Elbphilharmonie, der Wiener Symphoniker, kurze Zeit, wenige Monate nachdem sie eröffnet wurde. Und das war ein unglaublicher Erfolg und habe ich wunderbar in Erinnerung.
Jetzt ist sozusagen, seid ihr Teil sozusagen des Top-Managements des Orchesters, ist das Orchester der Stadt Wien, 125 Jahre, heute 1900, gegründet, nicht wegzudenken aus der Wiener Kulturlandschaft. Wie seht ihr die Positionierung des Orchesters heute? Was sind die großen Herausforderungen? Wo liegen die Stärken? Worauf muss man in Zukunft besonders achten?
Ich finde, die größte Herausforderung ist nach der Pandemiezeit, also wie die Welt und die Gesellschaft sich halt entwickelt mit allen Schwierigkeiten. Wiederum intern finde ich uns sehr geerdet momentan und als Botschafter, also kulturelle Botschafter der Stadt Wien, schon sehr gut unterwegs. Also damit können wir uns sehr gut identifizieren. Ich finde auch, die letzten Jahre hat sich die Verbindung zwischen Staat, das Politische, aber auch das Kulturelle mit uns, auch Musiker, sehr verstärkt. Also es ist eine stärkere Verbindung. So empfinde ich das jetzt.
Ja, also du siehst ja, vor 125 Jahren, wir sind 125 Jahre alt.
Wir altern sehr gut.
Wir haben uns, glaube ich, sehr gut erhalten.
Ihr habt es perfekt geschafft,
Aber ja, wenn ich mich dran zurückerinnere an die damalige Zeit, als 1900 das Orchester gegründet wurde, ich habe das noch dunkel in Erinnerung, wurden ja die Wiener Symphoniker gegründet, um dem breiten Publikum erschwingliche Konzerte, also preislich erschwingliche Konzerte auf sehr hohem Niveau, die romantische klassische Musik näher zu bringen. Und dieser Grundgedanke, dass wir nah am Publikum sind, nah an der Bevölkerung, den tragen wir eben seit 125 Jahren mit uns. Und das ist auch das, was unser Ziel ist. Also nah am Publikum zu sein, nah an den Menschen und das Ganze wirklich zu erschwinglichen Preisen. Mhm. Wir machen Konzerte genauso im Gemeindebau wie in den Grätzeln. Wir haben Beisel-Konzerte, wo wir mit kleinen Ensembles in verschiedenen Beiseln in verschiedenen Orten in Wien präsent sind jedes Jahr. Wir schauen, dass wir die verschiedenen Institutionen bespielen. Ich meine, Konzerthaus und Musikverein ist sowieso klar, Theater an der Wien, aber auch an Orten, die man vielleicht nicht so selbstverständlich erwartet. Also wir sind auch im Stephansdom jedes Jahr zu Weihnachten und wir sind auf der Praterwiese, auf der Kaiserwiese, mit dem Prater Open Air, mit dem sogenannten Praterpicknick, immer am letzten Schultag präsent und das zu freien Eintritt, wo wirklich alle Wienerinnen und Wiener und Österreicherinnen und Österreicher willkommen heißen und natürlich auch aus dem Ausland und da wirklich gute Musik, gute Stimmung, klassische Musik den Bürgern näher bringen, genauso wie es vor 125 Jahren der Grundgedanke der Wiener Symphoniker war.
So, der Thomas kürzt jetzt das Interview, insofern, ob wir alle meine Fragen, die ich vorbereitet
habe, beantwortet
wurden. gestellt und beantwortet hat. Aber nein, ich bin da sehr dankbar für diese wirklich schöne Darstellung. Ich wollte nur sagen, ihr wart ja auch eines der ersten Orchester, das sozusagen nachhaltig Frauen in musikalische Positionen gebracht hat. Ihr habt ja heute einen sehr, sehr hohen Frauenanteil.
Ja, die Johanna. Ja, also wir sind, glaube ich, mehr als doppelt so viel, als ich angefangen habe. Also das geht ziemlich schnell voran, wenn man an den Universitäten, Musikschulen und so weiter hinschaut, dann sieht man dass sehr viele Frauen überhaupt Musik studieren und das wird sich auch so weiterentwickeln. Mhm. In meiner Gruppe, in der zweiten Geigengruppe, nur so zum Verständnis, es gibt verschiedene Gruppen, Mannschaften in der großen Mannschaft. Mhm. In der zweiten Geigengruppe sind über 50% Anteil schon, also der Frauenanteil. Und jetzt fast alle letzten Engagements waren Frauen. Wir schauen nicht, dass wir eine Frauenquote erreichen. Wir schauen, dass wir einen Mensch aufnehmen, der einfach zu uns passen wird. Und gerade ergibt sich das auch so. Ja.
Aber die Aufnahme von Frauen, die auch sozusagen am Instrument qualifiziert sind, da wart ihr bei den ersten dabei, zu einem Zeitpunkt, wo das bei anderen Orchestern eine Grundsatzdebatte war. Ne?
Ja, also ich glaube, dass wann war das? 1989? Ja, nein, es war eine Harfenistin als erste. Dann haben wir jahrelang, also muss man schon historisch sehen, die waren zu zweit, das war Flöte und erste Geige. Dann waren sie lang zu dritt bis 1996, glaube ich. Mhm. Und dann kamen immer mehr, immer schneller.
Jetzt habt ihr ja gerade vor wenigen Tagen einen sensationellen Erfolg im Theater an der Wien gehabt mit der Norma. Also eine Weltsensation eigentlich, ja. Also bin ja einer, der dann auch internationale Presse studiert und liest. Also das war schon sehr beachtlich, auch im Vergleich zu anderen Häusern. Und jetzt ist meine Frage, was, Oper oder Konzert?
Beides. Also ich genieße jetzt die Norma zu spielen und das ist, also das spielen wir heute Abend nochmal und das ist bei jeder Vorstellung denke ich mir, boah, die haben das Beste geliefert und es kommt noch besser. Also das ist für mich, Oper soll es auch sein. Ja. Ohne geht nicht.
Ohne geht.
Nur wäre es nicht mein...
Ja. Aber auch eine tolle Zusammenarbeit, die sei vielleicht auch erwähnt mit dem Schönberg-Chor.
Mhm. Also es gibt mit allen Institutionen wunderbare Zusammenarbeit. Sei es der Singverein, sei es, sei es die Wiener Sängerknaben, Schönberg-Chor, der Chor im Musikverein.
Ja.
Also wir pflegen da auch immer den Austausch mit allen Kulturinstitutionen. Ja. Ich möchte nochmal den Betriebsrat ein bisschen raushängen lassen.
Ja, okay.
Ja, weil, und nochmal auf die Frage, die du der Johanna zuerst gestellt hast, zurückkommen und etwas ergänzen. Bei uns haben vom Anbeginn eigentlich was ganz Wichtiges, die Frauen immer das Gleiche bezahlt bekommen.
Fair Pay.
Also wir haben einen Kollektivvertrag, der überhaupt nicht unterscheidet zwischen Bezahlung von Frauen und Männern, was nicht selbstverständlich ist in der Wirtschaft, was man immer wieder mitbekommt, dass das Thema ist. Bei uns ist es von Anbeginn überhaupt kein Thema. Mhm. Also es gibt hier wirklich absolute Gleichstellung von Männern und Frauen.
Ja, das ist ganz, ganz großartig. Und das ist ja das, was wir politisch vertreten, dieser Gedanke des Fair Pay, wo immer man politisch auch Einfluss wahrnehmen kann, dass dort eine faire Bezahlung stattfindet und dass da keine Geschlechterdifferenzen gibt. Das sollte eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber nicht. Thomas, du hast vorhin angesprochen, du hast die vielen Veranstaltungsschienen der Symphoniker angesprochen, von Prater Picknick über Gemeindebau, über Beiseltouren und so weiter. Jetzt ist es so, wir kennen die Symphoniker als großes Orchester, aber ihr tretet ja auch in kleineren Formationen auf.
Genau, also so wie es in der klassischen Musik ist, es gibt nicht nur das große symphonische Orchester von 100 oder mehr Personen auf der Bühne, sondern es geht runter bis zum Solisten oder bis zum Duo, bis zur Kammermusik. Also wir schauen, dass wir wirklich auf allen Schienen präsent sind und machen Kammermusik bei Beisel-Tourneen, bei Beisel-Konzerten, machen Kammermusik zum Beispiel auch im Wien-Museum. Da ist wieder die Verbindung auch zu den verschiedenen Institutionen da. Wir waren
Kooperationen auch mit
Kooperationen
Schulen.
Mit Schulen, genau. Ja. Also es gibt wirklich sehr viel Musikvermittlung auch bei uns. Ich habe mir das vorher angeschaut, es sind rund 60 Workshops, die gemacht werden und rund 30 Konzerte, die wirklich speziell für Familien und auf Musikvermittlungsebene gemacht werden. Und hier geht man also bei den Workshops wirklich in die Schulen hinein. Mhm. Ich würde sagen,
Pflegeheime auch.
Also, und hier auch wirklich nicht nur Schulen, die irgendwie im Zentrum sind, sondern auch wirklich raus in die Bezirke außerhalb, also am Rande von Wien. Wirklich, wir gehen in alle Bezirke und da in kleinen Besetzungen. Also mit Ensembles, 2, 3, 4, 5 Personen. Versuchen aber auch immer die Verbindung herzustellen zu den Konzerten im Konzerthaus oder im Musikverein, indem dass diese Workshops immer eine Verbindung zu den Programmen haben, die im Konzerthaus dann stattfinden.
Ist ja pädagogisch total gescheit, wenn man dadurch eine Neugier erzeugt.
Genau. Ja? Und diese Grenze wird eigentlich durchbrochen, indem man nicht nur hingeht zu den Kindern, zu den Jugendlichen, sondern die auch mitnimmt. Also es gibt dann Generalprobenbesuche, wo dann wir auf der Bühne sitzen und dann wirklich viele Klassen auch bei der Generalprobe drinnen sitzen haben, wo wir wissen, die wurden in einem Workshop darauf vorbereitet. Und hier holen wir die Kinder auch wirklich ins Konzert hinein, damit diese Barriere auch durchbrochen wird. Und wenn sie auch nicht gleich vielleicht ins Konzert gehen als Jugendliche, später mal, das bleibt in Erinnerung und später mal kommen die sicher auf die Idee und den Gedanken. Ich war damals im Konzert bei den Symphonikern, jetzt besorge ich mir ein Abo, weil es mich interessiert.
Ich glaube, man sitzt noch im Netz, ist noch irgendwo. Der Leonard Bernstein hat einmal eine ganze Konzerthalle, glaube ich, in New York gefüllt mit jungen Leuten, wo das Orchester alle in der Freizeitkleidung und der Dirigent in der Freizeitkleidung den Fidelio durchgegangen sind und immer wieder zwischen Solist und das erklärt hat und so weiter. Ich halte solche Projekte für absolut toll oder den Ring in Kurzfassung oder irgend sowas. Ja. Ich halte das für absolut gescheit. Jetzt vielleicht noch eine kurze Frage, weil ihr seid ja beide junge Musiker und es gibt halt, Ja, 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 das ist selbstverständlich.
Jung.
Und, ja, ja. Und jetzt gibt's natürlich welche, die dann in Pension gehen, die dürfen vielleicht auch da und dort noch aushelfen, wann's notwendig ist. Aber es muss auch einen Nachwuchs geben. Das heißt, heute habt ihr da Kontakt zu den Musikuniversitäten oder wie holt man den Nachwuchs ans Orchester heran?
Ja.
Die Joanna ist zuständig bei uns für Probespiele.
Ja, das ist ein aufregender Sache.
Deswegen habe ich sie gleich angeschaut. Genau. Das ist eins der spannendsten und aufregendsten Dinge.
Also wir schauen natürlich, wir haben persönlich bei den Geigen Substitutenlisten. Wir inspirieren uns von den Probespielen. Zum Beispiel, wenn ein Probespiel stattgefunden hat und man leider nur einen Platz nachbesetzen kann und eine Person nimmt. Trotzdem ist vielleicht zweite Person und dritte auch sehr gut. Somit wir fragen, ob die Interesse hätten, bei uns auszuhelfen. Wir machen auch Substituten-Probespiele, die wirklich nur dafür da sind, wo man eben junge Studierende die Möglichkeit gibt, durch ein Auswahlprobespiel bei uns dann zu substituieren. Wir haben auch mehrere Kolleginnen und Kollegen, die unterrichten. Aber wir schauen immer, dass die Gruppe, da rede ich eher für die Streicher, weil wir sind sehr große Gruppen im Vergleich zu den Bläser, dass wir uns in diesem Prozess alle irgendwie zurecht auch finden. Das auch fair ist für jede Person, die außerhalb des Orchesters ist, dass jeder eine Chance kriegen kann.
Thomas unterrichtet ja auch, habe ich gelesen.
Ja, also seit vorletztem Jahr, vorletzte Saison in Graz an der Kunstuniversität Graz, also sowohl in Graz als auch im Institut Oberstützen, aber einen Lehrvertrag,
Sehr, sehr gut.
Ich wollte nur sagen, die Aufnahme ins Orchester findet ja dann mit einem Probespiel statt.
Aber streng objektiv und
hinter Vorhang, also die ersten Runden, erste, zweite Runde, manchmal sogar dritte Runde werden hinter Vorhang bestritten und dann die letzte oder die vorletzte Runde gibt es dann auch mit kleiner Teilnehmerzahl dann auch ohne Vorhang. Da will man dann auch sehen, spielt ein Kollege oder zukünftige Kollegin und Kollege, also wie atmet jemand, wie bewegt sich jemand, da braucht man auch die Körpersprache, weil viel ja ist ja im Orchester auch nonverbal passiert und das Zusammenspiel ist eine Kommunikation nonverbal.
Kurze Frage noch, die Bewerber und Bewerberinnen jetzt, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, kommen die primär von den Musikuniversitäten oder ist das international sehr...
Ja, ist international ausgeschrieben. Ja. Bis man zu Probespiel ankommt, sind sehr viele unterschiedliche Phasen, wo zum Beispiel es wird erst ausgeschrieben, dann gibt es eine Zulassungskommission, wo da Kolleginnen und Kollegen sich zusammentun und entscheiden, wer eingeladen wird. Dabei gibt es auch einen Betriebsrat, der schaut, dass keine Diskriminierung ist, alle gleichgestellt und jede die Möglichkeit kriegt, vorzuspielen, dann anhand welches Instrument, bei manchen Instrumenten sind sehr viele Bewerbungen, muss man eben ein Vorprobespiel stattfinden lassen, wo eher die Leute, die eher unbekannt sind, eine Chance kriegen, vorzuspielen. Und dann geht zum Hauptprobespiel, wo eine große Kommission da sitzt. Ja. Es können mehrere Runden stattfinden. Es gibt eine Liste an Werke, die wir verlangen. Ja, wir schauen, dass es gut und fair ist.
Ja. Und das ist ein besonderes Ereignis für ein Probespiel.
Genau. Natürlich.
Also ich weiß immer noch, es war der 23. März 2007, wann mein Probespiel war. Ja. Ich weiß, welche Runden ich gespielt habe.
26. September.
Welche Stücke ich gespielt habe. Also das bleibt hängen, wenn man so einen Schritt schafft. Ja.
Es ist ein sehr... Ja. Für die Kandidaten selbst, da waren wir alle in der Lage, also haben das alle erlebt, das ist sehr herausfordernd.
Ja. Ihr habt uns jetzt gesagt, wie das Orchester funktioniert, was ihr alles in Wien und in vielen unterschiedlichen Formationen tut, aber ihr seid ja auch das Aushängeschild von Wien. Außen und ihr habt ja glaube ich, seit 1947 seid ihr das Hausorchester der Bregenzer Festspiele. Also Bregenzer Festspiele ohne Wiener Symphoniker wären eigentlich undenkbar. Das ist aber schon auch für die Betriebsräte ein bisschen Herausforderung, weil es verlagert sich ja dann das ganze Orchester etliche Wochen nach Vorarlberg.
Ja, aber mittlerweile ist es, als ob es unser Sommer zu Hause.
Das ist unsere zweite Heimat.
Ja,
das ist, also wir sind mit dem ganzen Orchester wirklich dort, mit der kompletten Administration dort, und es sind die Garderoben dort für uns eingerichtet, es sind die Räumlichkeiten da.
Wie lange seid ihr da unterwegs? Weil es ist ja nicht nur die reine Spielzeit, ihr müsst ja proben wahrscheinlich.
Sechs Wochen.
Sechs Wochen sind wir in Bregenz vor Ort. Mhm. Und das ist nicht so einfach, wenn man Familie hat und vor allem dann Kinder in der Schulzeit, weil das sind einfach sechs Wochen während der Sommerferien. Und da bleibt nicht mehr so viel Zeit, dass man quasi Ferien macht mit der Familie. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber man macht es auch gerne. Das und man nimmt dann auch die ganze Familie eigentlich.
Die Familie wird motiviert, die Ferien auch am Bodensee zu genießen oder die Wanderung im Montafon oder
oder
den Ausflug in die Schweiz.
Genau. Ja. Man macht es umgekehrt und gründet gleich die Familie. es gibt auch welche, die haben die Familie dann, also die haben einen Partner dort gefunden.
Ja, 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 ja.
Also Kinder auch, Kinder geboren in Bregenz, das.
Aber es ist immer wunderschön, ein so großes Stück schon mit historischer Bedeutung von Wien in Bregenz zu finden. Das ist eine ganz grandiose Verbindung. Wie ist denn das, wenn man so im Orchester, man spielt ja bei den Aufführungen am See, spielt ihr ja im Festspielhaus und wird es praktisch live übertragen.
Mhm. Ja.
Ist das anders?
Es ist anders. Also wir sind es mittlerweile gewohnt, das ist selbstverständlich.
Ja.
Aber normalerweise gehen wir auf die Bühne und da sitzen 2000 Leute. In Bregenz gehen wir auf die Bühne und beginnen, und es sitzt niemand im Saal.
Mhm. Ja.
Weil es sitzen nämlich alle draußen und es wird, der Dirigent ist natürlich bei uns, der Dirigent wird zu den Sängern nach draußen übertragen, die Musik von den Sängern kommt zu uns rein, wir spielen mit den Sängern mit, beziehungsweise singen die mit uns mit, und es ist wirklich auf technische Höchstleistung, was die dort vollbringen, aber wir sitzen im Haus und haben kein Publikum vor uns.
Ja, ja.
Und das ist ein bisschen was anderes, als wenn man aufs Konzertpodium
geht. Aber den Applaus kriegt es dann irgendwie mit.
Der kommt dann herein, ja.
Ja, aber es ist einfach nicht es vergleichbar, aber trotzdem.
Aber Bregenz hat ja die Hausoper und da setzt sie dann schon.
Genau.
Da setzt sie schon.
Genau. Und falls es draußen regnet und abgebrochen wird und übersiedelt wird, dann ist Concertante, wo wir wieder das Publikum.
Ja. Aber natürlich nur für einen Teil des Publikums.
Genau.
Und dann gibt es auch in Bregenz noch ein Festkonzert oder den Tag der Wiener Symphoniker. Ja,
Nein, eher deins.
Eher meins.
Eher deins.
Es ist immer zu Beginn der Festspiele, machen wir einen Tag der Wiener Symphoniker, wo in der Stadt, also wirklich Open Air und zum Teil auch im Bregenz Museum, im Vorarlberg Museum, vor allem in kleineren Besetzungen Konzerte gespielt werden, aber sehr kurze Konzerte, damit möglichst viel präsentiert werden kann von den Symphonikern. Also es ist ein bisschen ein Geschenk der Wiener Symphoniker an die Stadt Bregenz, an die Festspiele auch, aber vor allem an die Stadt Bregenz und so ein bisschen ein Willkommen heißen.
Ja.
Also wir freuen uns, dass wir wieder da sind und sie heißen uns willkommen.
Sehr gut. Und das ist jetzt Bregenz, aber ihr habt sie dann auch immer wieder internationale Tourneen, und das ist wahrscheinlich auch von der Logistik her eine große Herausforderung.
Ja, demnächst fliegen wir nach China, also jetzt laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtour. Das bedeutet Cargo für alle Instrumente, das bedeutet, dass wir sind auch sehr groß besetzt dieses Mal. Das bedeutet alle Musiker, Hotels buchen. Und das, also da haben wir Administrationsleute, die da alles managen, weil am Ende, dass wir dorthin schaffen, müssen auch sehr viele Leute an verschiedenen Punkten arbeiten.
Wir haben einmal in Peking Kinder, nach unserem Maßstab falsche Kinder, angesprochen, ob Wien die Stadt ist, wo diese Golden Hall ist. Ja, ja, also da gibt es ein zum Teil wirklich musikverrücktes Publikum.
Ich war noch nicht. Also ich muss dir das ja, jetzt weitergeben. Ja,
schon einige Male jetzt auf China-Reise und wir sind regelmäßig in Asien. Also letzte Saison waren wir in Südkorea und Taiwan. Nächste Saison kommt dann auch wieder Japan. Also diese Gegend und die Menschen in dieser Gegend sind sehr, sehr offen und begeistert von klassischer Musik. Und Wien hat in der Welt einen sehr zentralen Stellenwert und einen sehr hohen Stellenwert, was klassische Musik betrifft, aus vielerlei Gründen, die Komponisten. Und hier wird auch wirklich sehr viel investiert in Kultur und klassische Musik. Und das versuchen wir oder das tragen wir natürlich in die Welt hinaus.
Ja.
Und ich glaube, diese Saison haben wir rund 30 Tourneekonzerte in den verschiedensten Ländern eben Asien, aber in Europa auch Deutschland, Spanien, Tschechien, Slowakei, Italien, Italien vor allem.
Wir sind nicht Frühling in Wien, sondern Frühling heiß, Frühling aus Wien.
Genau. Also wir nehmen das Programm, das wir in Peking eben präsentieren. Es sind mehrere Konzertprogramme. Wir kommen nach Wien zurück. Schnaufen ein paar Tage durch und sind schon am Weg nach Italien, nach Triest und haben dort die Präsentation unseres neuen Festivals Frühling aus Wien.
Mhm. Ja.
Und da sind wir schon sehr gespannt drauf.
Und weiß man schon, oder ist das noch geheim, wo es in China gespielt wird?
Das ist nicht geheim. Also wir haben natürlich
Strauss, Mahler.
Mahler, ja.
Mahler-Sinfonie, ich glaube Mahler dritte.
Verdi.
Verdi, Wagner.
Also der Bogen wurde Verdi und Wagner, die sind im gleichen Jahr geboren.
Ja.
Und so wurde ein bisschen der Bogen hergestellt. Und natürlich sind wir im Strauß, wir nehmen das mit. Mahler ist wirklich vom Repertoire immer sehr zentral für uns.
1813,
und selbstverständlich auch.
Ihre.
1813, genau.
1813, ja.
Und das alles mit unserer Chefdirigent. Und das alles mit unserer Chefdirigent.
Mit dem Petr Bogner.
Ja. Also darauf freuen wir uns auch, weil wir noch nie mit ihm.
Ja. Wir waren schon auf Tournee.
Ja, auf Tournee, ja, aber nicht über See. Also nicht Asien.
Asien
das
noch
ist
nicht,
unser erster.
Asien noch nicht, stimmt.
Darf ich zum Abschluss noch fragen, wenn man so ein bisschen zurückblickt auf das, was man schon gemacht hat und so weiter, gibt es ein Musikstück, das euch ganz besonders ans Herz gewachsen ist. Wo sozusagen das Herz aufgeht, also,
wenn das am Spielplan
steht.
Bitte?
Also es gibt nicht nur ein Musikstück, es gibt mehrere, aber Mahler 1 ist für mich eigentlich immer was ganz was Besonderes. Es kommt wirklich regelmäßig bei uns die erste Mahler und besonders in Erinnerung ist mir die erste Mahler mit Georges Prêtre.
Mhm. Ganz großer Dirigent. Ehrendirigent, glaube ich, nicht? Der Wiener Symphoniker.
Ehrendirigent, damals erster Gastdirigent. Mhm. Er hat die Funktion des Chefdirigenten gehabt, aber er wollte eigentlich nur den Titel erster Gastdirigent tragen. Mhm. Und wir haben mit ihm eben die erste Mahler oft gemacht. Einmal durfte ich sie auch mit ihm machen. Und auch sein letztes öffentliches Konzert mit ihm gespielt im Musikverein. Da kann ich mir wirklich noch erinnern, wie, als das Konzert aus war, sind viele Kolleginnen und Kollegen nicht vom Podium runtergegangen, sondern sie sitzen geblieben. Mhm. Und wenn man genau geschaut hat, ist vielen eine Träne runtergelaufen, weil jeder hat gewusst, was das für ein Konzert jetzt war. Mhm. Und es war mit einem Programm, es war geteilt mit Rudi Buchbinder, damit Georges Prêtre nicht mehr ein ganzes Konzertprogramm stemmen musste. Aber wir haben dort auch den Bolero gemacht. Mhm. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, mit ihm sozusagen Bolero trommeln zu dürfen. Bolero beginnt mit der kleinen Trommel. Und ich bin wenige Meter vor ihm in der Mitte zwischen Solo-Flöte und Solo-Oboe gesessen und habe da drinnen den Bolero begonnen. Also sowas sind Momente, die vergisst man nicht bis zum Schluss.
Super, ja. Johanna, du hast...
Na, Bolero wollte ich eben sagen. Norma kann ich nur empfehlen, aber das bringt nichts, weil es alles ausverkauft ist. aber Bolero, ja.
Gibt es ein Stück, wo dein Herz höher schlägt, wenn es am Spielplan steht?
Bolero. Aber vielleicht, weil ich auch halbwegs Französin bin.
Sehr gut.
Also ja, La Mer auch, La Vance auch.
Wenn die
Bussi
kommt, wenn Ravel kommt, dann die Johanna strahlen.
Ja, genau. Das ist ein Stück Heimat. Aber ich muss schon sagen, dass, also wir haben Bruckner-Fans und Mahler-Fans im Orchester. Ich bin ein Mahler-Fan und Mahler.
Und Strauss kommt ja auch nicht zu kurz.
Ja. Also Johann Strauss ist, wir haben bei jeder Tournee Johann Strauss auch im Gepäck.
Ja, ja, nämlich ja.
Zumindest als Zugabe.
Sehr gut.
Und das ist schon immer ein Moment, wenn die Wiener Symphoniker auf Tournee mit Johann Strauss dann das Konzert beschließen.
Ja.
Auch in China wird es dabei sein, natürlich. Auch in Triest wird es dabei sein.
Mit der Perspektive Johann Strauss danke ich euch sozusagen für dieses Gespräch. Danke, dass wir hier im Wiener Konzerthaus auch sein durften, sozusagen in einer Umgebung, die euch sehr, sehr vertraut ist. Alles, alles Gute für die kommenden Projekte und viel Erfolg bei den Tourneen, viel Erfolg in Bregenz und nur das Beste.
Vielen Dank. Dankeschön.
Danke.